Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Einen sicheren Anker in Krisenzeiten. Das wünschen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft von ihren Führungskräften. In Zeiten von wirtschaftlichen Herausforderungen spielt das Managementteam eine noch stärkere Rolle, um durch stürmische Zeiten zu navigieren. Aber was passiert, wenn dieser sichere Anker bröckelt und eine Restrukturierung notwendig ist? Ich darf heute Christian Hiener, geschäftsführender Gesellschafter bei EO Executives Austria, begrüßen. Er begleitet mit seinem Team führende Unternehmen bei der Besetzung von Top-Positionen international und ist ein erfahrener Sparringspartner in der Executive Search und in der nationalen und internationalen Personalberatung. Lieber Christian, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Hallo, grüß dich.
Wir starten unseren Podcast wie immer mit einer kurzen Aufwärmrunde.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Das war mein erster Gedanke, als ich heute aufgewacht bin.
Gusto auf mein Frühstück und auf den ersten Kaffee.
Wenn ich eine Sache ändern könnte.
Da habe ich eigentlich nichts. Ich fühle mich glücklich. Ich brauche nichts ändern.
Was niemand über EO Executives weiß.
Dass wir hier in Österreich eine Boutique sind, die sich hauptsächlich auf Executives, sprich Führungskräfte kümmern, die alles umspannende Klammer ist Führungskraft bis hinauf zum Aufsichtsrat. Das kann man sich denken, dass wir das tun, aber spannend ist halt immer diese Bewegungen, die man am Markt sieht und dass wir hier die Sensorik eigentlich schon vorwegnehmen.
Unser Team zeichnet aus,
dass wir zusammen alle Unternehmer sind und waren und daher den Need und den Bedarf an Führungskräften sehr wohl verstehen, von der Kandidatenseite wie auch von der Unternehmerseite.
Restrukturierung im Unternehmenskontext bedeutet für mich persönlich
Zukunft schaffen für die Unternehmerfamilien.
Diese Entwicklung in unserer Branche überrascht mich.
Die Schnelllebigkeit am Ende des Tages. Wir kommen von einem Hoch zum nächsten Hoch und dann fallen wir ganz tief runter, um jetzt, und das spürt man jetzt auch schon vielleicht ein wenig, wieder in die Gänge zu kommen und die nächste Etappe im Hoch kommen kann.
Die größten Herausforderungen für Unternehmen in Krisenzeiten sind?
Die Mitarbeiter zu halten.
Du hast den ersten Kaffee morgens schon erwähnt in unserem Gedankensprung. Was bringt dich denn morgens mit Energie an den Schreibtisch? Ist es der Kaffee? Ist es die Klarheit? Sind es die Konflikte, mit denen du dich beschäftigst?
Die Freude, die ich Kandidaten für den nächsten Job machen kann, dass sie ein positives Feedback bekommen, dass sie aber auch, wenn wir leider absagen müssen, auch dieses positiv rüberbringen und so, dass er sich wertgeschätzt fühlt, also das ist uns ganz wichtig, so dass er sich bei der nächsten Bewerbung oder bei der nächsten Jobausschreibung auch wieder bewirbt. Also das gehört ganz wichtig zu uns, ein Selbstverständnis. Und auf der anderen Seite freut es mich ganz besonders, wenn wir Kunden, also Konzerne, Unternehmerfamilien, Family Offices, unseren Kandidaten liefern, der dann die Resultate bringt, die sie wünschen.
Du begleitest Unternehmen in sehr herausfordernden Zeiten. Hat es denn in deiner eigenen Laufbahn auch einen Moment gegeben, in dem du bewusst Ballast abgeworfen und Platz für Neues geschaffen hast?
Naja, alle, die mich kennen, wissen, dass ich ja eigentlich 24 Jahre lang IT-Unternehmer war und mein Unternehmen 2014 an die S&T in Linz verkauft habe und damit einen Merger begleitet habe von einem mittleren IT-Unternehmen hier in Oberösterreich, der Hiener IT Group, hin in die S&T hinein. Das war für mich ein sehr entscheidender Moment, weil ich nach 24 Jahren einfach keine Lust auf klassische IT mehr hatte Und das war auch der Moment, wo ich meine Mitarbeiter gut versorgt bei der S&T vorgefunden habe und es für mich die Möglichkeit gegeben hat, einen Neustart zu machen. Der Neustart war dann letztendlich die Personalberatung im Executive Search.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, dass die Führungskräfte oft der sichere Anker sind, auch in Krisenzeiten. Was erwarten denn Unternehmer und Eigentümer wirklich von ihren Führungskräften, also jenseits jetzt von Zahlen, von Lebensläufen?
Erwartet wird, dass man auch in Krisenzeiten, also dann, wenn es herausfordernd wird, nicht die Flinte ins Korn setzt, sondern auch wirklich aktiv daran arbeitet, hier das Unternehmen weiterzuführen und in die Zukunft zu bringen. Ich erlebe es ja immer wieder, dass Unternehmen, ja, deren Führungskräfte rein auf EBIT-Margen bonifizieren. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der falsche Weg. Ich muss bonifizieren auf nachhaltiges Wachstum, sprich, ich darf auch den Maschinenpark nicht vergessen, wieder fristgerecht zu erneuern. Das drückt natürlich das EBIT, weil es eigentlich Kosten produziert, aber auf der anderen Seite sichert es die Zukunft des Unternehmens. Also nicht rein auf EBIT bonifizieren, sondern vielschichtig auf verschiedenen Ebenen zu bonifizieren.
Was sind denn aus deiner Sicht überholte Führungsbilder und welche Eigenschaften gewinnen denn jetzt vielleicht mehr an Bedeutung?
Was definitiv überholt ist, ist so die direktive Art. Also sprich, ich bin der Chef, ich schaffe an und du, lieber Mitarbeiter, musst jetzt danach handeln und möglichst nicht denken dabei. Also das hat sich massivst gewandelt. Das ist aber schon ein Prozess, der sicher weit über 15 Jahre geht. Wird jetzt nur verstärkt dadurch, dass die jüngere Generation immer einen sogenannten Purpose oder nach einen Grund wissen will, warum man etwas tut. Das ist zum einen das Unternehmen, der Unternehmensinhalt, der muss mit dem eigenen persönlichen Empfinden passend sein. Es muss aber auch so sein, dass der Mitarbeiter selbstständig denken kann, selbstständig handeln kann und man ihm ein Ziel vergibt. Also weg vom Micromanagement hin zum Makromanagement, also sprich, man gibt Ziele vor und lässt dann so gut es geht freien Lauf.
EO Executives besetzt ja ausschließlich Schlüsselpositionen.
Ja.
Wo ziehst du denn die Grenze zwischen jemand ist gut geeignet und jemand ist wirklich passend für einen Job?
Es gibt zum Ersten, muss ich die kompetenzbasierten Fragen richtig beantwortet finden beim Kandidaten. Also Aktivitäten, Handlungskompetenzen ist eines der wesentlichen Themen für den richtigen Fit, dass er weiß, um was es geht und dass er auch die richtigen Handlungen setzt. Darüber hinaus ist für uns inzwischen emotionale Intelligenz ein ganz wichtiger Punkt, der den entscheidenden Faktor setzt zwischen ich könnte den Job gut machen, vergiss aber die Mitarbeiter zu mitnehmen. Das heißt, ich muss einfach das Team gut anleiten, gut führen, den entsprechenden Freiraum lassen und aber auch gleichzeitig Mitarbeiter abholen und verstehen, wo sie gerade stehen und dort die Unterstützung geben. Also immer dann, wenn er weiß, was er will oder was sie will, dann freilassen, aber auch, wenn sie gerade nicht so genau weiß, was sie will, ein Anker zu sein, um hier die richtige Richtung vorzugeben.
Welche Qualitäten braucht es denn im C-Level besonders auch, um durch Krisen navigieren zu können?
Die Krisen vorwegzunehmen. Also sprich, im C-Level ist es ja so, dass ich nicht immer im Tagesgeschäft bin. Eigentlich sollte ich gar nicht im Tagesgeschäft sein, sondern mich darum kümmern, strategisch, wo das Unternehmen hin navigieren soll. Und wenn die Richtung, die man gerade fährt, eher in eine Krise führt, ob sie jetzt selbst produziert ist oder durch externe Faktoren vorgefunden wird, dann ist es gescheit, wenn der Unternehmer eine Führungskraft hat, die schon vorweg Krisen erkennt und schon richtige Schritte setzt, um diesen möglichst auszuweichen.
Wie erkennt man denn Krisen schon frühzeitig?
Also Krisen erkennt man daran, wenn man in einer Branche gut verhaftet ist und sich gut mit seinen Branchenkollegen unterhält, dann wird man irgendwann mal feststellen, dass Absätze nicht mehr so funktionieren, wie sie bis dato funktioniert hat. Wenn ich jetzt an Verkaufsprozesse denke und nehmen wir jetzt ein Beispiel, das was letztendlich sehr kurzfristig gedacht ist, Ich habe während der Corona-Phase in manchen Branchen einen extremen Aufwind erlebt. Sprich, wer einen Caravan verkauft hat, der hat nicht mehr gewusst, wie er denn die Caravan liefern soll. Wer Motorräder verkauft hat, hat nicht mehr gewusst, wie er die Motorräder liefern soll. Und das lässt sich beispielhaft noch fortsetzen. Wenn ich aber merke, dass plötzlich die Nachfrage einbricht oder dass diese Nachfrage eigentlich von vornherein sichtbar sein hätte sollen, dass sie einbricht, weil irgendwann ist eine Marktphase wie Corona-Phase vorbei und dann ist der Markt gesättigt und damit wird die Nachfrage sinken. Also ich darf mich da nicht blauäugig hineinwandern und Caravans produzieren ohne Ende, sondern ich muss auch darauf schauen, dass ich die nachher dann auch wieder verkaufen kann, beziehungsweise nicht zu viel am Lager habe davon.
Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über die Qualitäten im C-Level. Wie erkennst du denn jetzt in einem Gespräch, ob jemand Führung wirklich verinnerlicht oder nur drüber spricht?
Das erkennt man eigentlich sehr gut daran, wenn er über die Erfolge seines Teams spricht und weniger über seine Errungenschaften in der Ich-Form. Also das Wir vorstellt und nicht das Ich vorstellt.
Was mich interessieren würde, was macht denn so einen guten Suchprozess eigentlich aus und wo liegt der Unterschied zwischen Personalvermittlung und tatsächlich Executive Search, so wie ihr das macht?
Eigentlich kann man die Personalberatung sehr schön trennen in Richtung Personalvermittlung. Das geht in Richtung Kandidaten bewerben sich, schicken ein CV und ich sende den CV direkt weiter, ohne lange Interviewphase mit dem Kandidaten, ohne den Kandidaten direkt zu verstehen. Das ist ganz normal in einem Umfeld, wenn es darum geht, eine Putzfrau von A nach B zu bringen, eine Krankenschwester von A nach B, dann ist das der normale Weg. Oder jemanden wieder in die Arbeit zu bringen. Da gibt es auch die Personalbereitsteller, die halt auf Leasing arbeiten, da kommen wir gar nicht dazu. Die Personalberatung, so wie wir das machen, führt eigentlich im ersten Sinne zuerst einmal zum Gespräch zum Suchenden, also sprich zur Unternehmerfamilie. Was suchen die genau? Da klären wir in einem Briefinggespräch sehr genau ab, wo die Herausforderungen aktuell liegen, wie der Kandidat, die Kandidatin aussehen soll im Sinne von der Persönlichkeit. Und eine ganz wichtige Frage, die wir immer stellen, ist, welche Resultate soll diese Kandidatin innerhalb eines gewissen Zeitraums liefern. Und danach richten wir dann die Suche aus. Das heißt, danach gehen wir dann in verschiedenste Kanäle. Da haben wir ca. 7 bis 8 Kanäle, wo wir zum Suchen anfangen. Das geht von eigentlich die klassische Jobannonce in ein Jobportal. Die wird immer weniger genutzt von uns, weil sie wenig Kandidaten liefert, die dann auch passend sind. Das geht hinein in die Direct Search. Das geht bei uns auch, aber auch auf Social Media. Da heute allen voran LinkedIn, wo wir, wenn wir einen Post setzen, heute bereits ca. 40.000 Kandidaten eingespielt bekommt, diesen Post, und daraufhin bewerben sich die Kandidaten direkt. Also das hat nur weniger was mit einem Inserat zu tun, sondern es hat einfach mit dem Netzwerk, was wir in diesen Social Media Kanälen aufgebaut haben, zu tun und mit dem Zielpublikum, das wir dort ansprechen. Und dann gibt es noch Direct Search und klassisches Headhunting, das man von früher auch kennt.
Inwiefern spielt denn die kulturelle Passung bei der Besetzung eine Rolle?
Immer eine wesentliche. Also es geht weniger darum, gerade in Managementpositionen werde ich dann oft gefragt, ist es wichtiger, ein guter Manager zu sein oder gutes Fachwissen in der Branche zu haben? Und am Endeffekt kommt es auf einen guten Manager drauf an. Das Fachwissen kann man erlernen. Das Gefühl mit Menschen, die emotionale Integrität zu den Menschen und auch zu wissen, wie Unternehmen zahlenmäßig geführt werden, ist wesentlich wichtiger, wie dass ich jetzt genau im Detail weiß, wie eine Maschine produziert wird.
Ihr arbeitet ja einerseits mit Family Offices, mit mittelständischen Industrieunternehmen, aber bis hin zum ATX-Konzern. Was unterscheidet denn die Anforderungen der verschiedenen Unternehmen?
Das ist eine gute Frage. Also wenn wir mit den Family Offices beginnen oder mit dem Holding-Unternehmen, die verschiedenste Unternehmen unter ihrer Holding vereinen, dann geht es dort im Regelfall um eine nachhaltige Besetzung, die langfristig sein soll und vor allem mit der der Unternehmer selbst gut kann, der ihm immer die Probleme des Unternehmens oder die Herausforderungen des Unternehmens gut übersetzen kann, um eben eine vertrauensbildende Person zu sein. Also die zwischen Family Office und Unternehmen gut navigieren kann. Wenn wir in Richtung mittelständisches Unternehmen gehen, da geht es dann sehr schnell immer um schnelles Development, schnelle Entwicklung, Transformation vom Unternehmen. Change Management ist da immer das Erste, was auf der Tagesordnung steht. Und wenn wir in Richtung ATX-Konzern gehen, da wird Stakeholder Management ganz groß geschrieben. Also ich muss mich gegenüber den oder mit meinen Aufsichtsrat gut verstehen. Ich habe im ATX-Konzern auch die Aktionäre, denen ich gut vermitteln muss, dass mein Unternehmen was wert ist und dass sie in die Aktien investieren. Und dann muss ich letztendlich, und das ist jetzt die Basisarbeit, das Unternehmen gut führen und auch in die richtige Richtung bringen. Also und da reden wir jetzt von Tanker, die lassen sich im Regelfall nicht so agil manövrieren wie ein kleines mittelständisches Unternehmen, sondern da muss ich langfristige Pläne machen. Da darf man nicht viel falsch machen, weil jede falsche Richtung hat extreme Auswirkungen.
Der Markt, in dem wir uns da gerade befinden, steht ja gefühlt ständig unter Spannung, also wirtschaftlich, gesellschaftlich. Wie verändert sich denn der Bedarf an Top-Führungskräften in eben jenem Markt?
Also wenn ich jetzt zurückdenke an August letzten Jahres, da war es dann wirklich so, dass wir plötzlich gemerkt haben, dass alle Bestrebungen der Unternehmen, noch mehr zu produzieren, noch einen Markt hinzuzugewinnen, zu diversifizieren, erweiterte Produktlinien zu etablieren, plötzlich sich auch umgewandelt hat mit, wir stoppen jetzt bitte diese Suche und wir brauchen jemanden, der uns die Zahlen wieder in die richtige Richtung bringt, also klassisches Restructuring-Management durchführt. Da geht es dann oft in die Richtung, ja, bei uns heißt das in der Branche immer vom Schönwetterkapitän zum Schlechtwetterkapitän, also sprich, der durch die stürmische See wandern kann oder fahren kann. Und genau diese Personen sind jetzt eigentlich durchgängig gesucht worden. Also wir haben wirklich viele vom C-Level CFO bis zum mittelständischen Konzernrechnungswesenleiter oder klassische Rechnungswesenleitung, die eben genau diese Kompetenzen hatten und auch schon gezeigt haben, dass sie durch diverse Krisen, ist ja nicht die erste, die wir haben, durchmanövriert haben und sicher durchmanövriert haben. Jetzt erkennen wir aber schon langsam, dass Restructuring nicht immer endenwollend ist, weil irgendwann hat man durchrestrukturiert und irgendwann sind die Kosten so weit reduziert, dass es eigentlich eher darum geht, dass man wieder Produkte verkauft, und das erkennen wir jetzt sehr stark am Markt. Also wir gehen weg von Sales Manager, die darauf spezialisiert waren, eingehende Bestellungen möglichst effizient umzusetzen und möglichst effizient und teuer zu verkaufen, sodass der Ertrag steigt. Jetzt geht's wieder in Richtung, ich muss verkaufen lernen. Also sprich, ich muss auch meinen Kunden wissen, ich muss den Kunden ansprechen und dergleichen. Also klassisches Vertriebs, den man vor Corona gekannt hat, der ist jetzt wieder sehr gefragt.
Welche Trends siehst du denn noch in der C-Level-Besetzung in Österreich vor allem? Ist es mehr der Mut zur Lücke oder die Absicherung durch klassische Profile?
Also heute eher die Absicherung durch klassische Profile. Die Mut zur Lücke war früher, wo man eigentlich froh war, dass man überhaupt jemanden bekommen hat. Heute sind wir ja in der Situation, dass wenn ich einen Geschäftsführer ausschreibe, in einem Extremfall 280 Bewerber im Haus habe, wo ich natürlich einen Gutteil aussortieren muss. Aber jetzt ist halt eher das Thema, ich sortiere aus und meine wichtigste Aufgabe ist jetzt, den richtigen herauszufinden. Also früher war es eher, also vor Corona und auch noch während dieser Phase, überhaupt jemanden zu finden, der halbwegs passend ist, der zu 80% passt. Die 20% hat man sich irgendwo dann im Unternehmen gesucht oder noch eine erweiterte Position noch zusätzlich gesucht. Heute will man eher 120% an der Position haben.
Welche Rolle spielen denn Interim-Manager als Brückenlösung und wie gehen die Unternehmen heute mit diesen Nachfolgeprozessen überhaupt um?
Ja, Interim-Management ist außerhalb Österreich schon immer sehr großes Thema gewesen. Jetzt gewinnt es auch in Österreich guten Fahrt auf. Ich würde es anhand von einem Beispiel erklären. Wir haben eigentlich ein relativ großes mittelständisches Industrieunternehmen in der Automobilzulieferindustrie. Und da geht es einfach darum, dass die Automobilindustrie selber die Mengen, die sie vorher angekündigt hat, abzunehmen, nicht mehr abnimmt. Das heißt, ich habe produziert, die Automobilindustrie nimmt aber nicht in dem Maß die Waren ab, die sie angefordert haben. Das heißt, da habe ich einfach ein finanzielles Lücke, weil ich habe erstens einmal die Produktionsanlagen gebaut, ich habe die Stückwerk, die Fertigteile, die Halbteile am Lager liegen und dann geht es darum, dass man da auch irgendwann mal erkennt, dass man in der Richtung nicht mehr weiter tun kann. Und da haben wir für eben dieses Unternehmen zuerst einen Interimmanager gesucht, der das Restructuring durchgeführt hat, der mögliche neue Absatzkanäle identifiziert hat, haben im Gleichklang schon den permanenten CFO gesucht, den der Interimmanager dann eingeführt hat, auf die aktuellen Themen, die er anstellen, sodass er auf dieser Basisarbeit gut weiterarbeiten kann. Und sehr vorausschauend war der Unternehmer, der das Unternehmen hat und hat gleichzeitig schon einen CFO neu besetzt, der sich auf diesen neuen Markt, auf die veränderten Marktbedingungen auch einstellen kann und diese auch mitbringt, um eben mehr Absatz zu generieren, der jetzt von dieser einen Branche halt nicht mehr kommt.
Wie können Unternehmen denn dann auch sicherstellen, dass diese Restrukturierungsmaßnahmen nachhaltig sind?
Zu uns kommen und den richtigen Manager suchen lassen.
Wenn du dir aussuchen könntest, wofür dich deine Gesprächspartner bei EU Executives in Erinnerung behalten sollen, was wäre das?
Dass er oder sie in Erinnerung hat, dass wir von Beginn weg gewusst haben, um was es geht bei einem Unternehmer. Das heißt, wir auch auf Augenhöhe mit dem Unternehmer sprechen konnten, weil wir selbst auch Unternehmer waren und auch jetzt doch wieder sind, oder ich vor allem auch bin. Und von daher den Kunden sehr gut versteht. Darauf aufbauend haben wir einen sehr stark prozessorientierten Weg. Das heißt, wir schauen sich ganz genau an das Profil, stellen auch die richtigen Fragen, um danach dann das Profil richtig zu identifizieren, das gesucht wird. Und am Ende des Tages soll er nach 6 Monaten sagen, okay, die Besetzung war genau die richtige, der Kandidat, die Kandidatin liefert schon die Resultate, die gewünscht wurden.
Die Frage zum Schluss.
Christian, wenn du einem jungen Geschäftsführer einen einzigen Ratschlag mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Schau nicht nur auf EBIT, sondern auf die Zukunft.
Das Einfach-Machen-Motto.
Du darfst zum Abschluss unseres Podcasts noch eine Einfach-Machen-Karte ziehen, die dann dein Wochenmotto ist. Bitteschön.
Na, da bin ich jetzt aber neugierig. Mut machen.
Okay, das kann viele Ausformungen haben. Hast du schon irgendeine Idee, wie du Mut machen kannst?
Also überlegen müsste ich im Firmenkontext nicht wirklich viel. Mhm. Im Privatkontext wird es eigentlich schwieriger werden. Aber auch da weiß ich, wen ich Mut machen kann.
Sehr schön. Dann freuen wir uns, wenn du uns eventuell ein Foto oder ein Video schickst, wie du dein Motto umgesetzt hast.
Ich werde es versuchen.
Super, Christian. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die spannenden Inputs und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Ich danke für die Gelegenheit, hier da sein zu dürfen und freue mich auf die Zukunft.